Sie hören Der Passagier aus Chicago. Ein Roman von Niels Eriksen aus der Edition Swanen.
Kapitel 1. Auftakt. Edmonton dieses Jahr, 28. Dezember. Meine Schwester Amelia führte ein recht einsames Leben. Sie schien es nicht einmal zu merken, so sehr war sie in ihre Arbeit als Biologin vertieft. Ich denke, das Ausmaß war ihr gar nicht bewusst. So ist es ja manchmal, wenn man aus der inneren Perspektive die Lage anders wahrnimmt als von außen. Amelias Einsamkeit hatte ihre Gründe. Die lagen in einer Verlobung, die sehr unglücklich scheiterte. Von da an war sie vorsichtig mit neuen Bekanntschaften geworden. Aber nicht nur sie, auch Erik führte ein einsames Leben. Auch er war ganz in seine Arbeit vertieft, kämpfte als Journalist darum, ein strauchelndes Magazin am Leben zu halten. Und auch das hatte seine Gründe. Eriks und Amelias Situation waren also so unterschiedlich nicht, auch wenn sie beide an zwei weit entfernten Punkten des Erdballs lebten. Ach ja, sie sind beide ungefähr gleich alt. Und doch war ihre Jugend unterschiedlich verlaufen. Amelia wuchs wohl behütet in einer schönen Siedlung im Westen unserer kanadischen Stadt auf. Erik dagegen war als Jugendlicher ein Rebell gewesen, und auch das hatte seine Gründe. Aber lassen wir ihn das lieber selbst in dieser Geschichte erzählen. Eigentlich sind das nur Äußerlichkeiten. Der Kern der Beziehung zwischen den beiden ist, wie gut sie zueinander passen. Das spürt man sofort, wenn man sie zusammen erlebt. Sie sprechen sogar so miteinander, als ob sie schon ewig zusammengehören würden. Manchmal muss ich den Kopf schütteln, wenn ich sie so erlebe. Was mich fasziniert ist, dass ein halber Erdball die beiden nicht voneinander zu trennen vermochte und sie zusammengefunden haben. Amelia hat eindeutig mehr durchgemacht als ich. Für mich fiel das Leben vermutlich wesentlich leichter aus. Aber davon wird noch die Rede sein. Amelia wohnt in Edmonton in Kanada. Diese Stadt, die auch meine Heimatstadt ist, liegt am North Saskatchewan River. Der fließt in die Hudson Bay im Norden Kanadas, die über die Labradorsee mit dem Nordatlantik verbunden ist. Man könnte also sagen, dass eine Flaschenpost, die man in den kanadischen Rocky Mountains in den Fluss setzt, Edmonton passiert und schließlich im Atlantik landet. Erik lebt in Hamburg an der Elbe. Die Elbe fließt in die Nordsee, die ja auch mit dem Nordatlantik verbunden ist. Auch hier könnte man eine Flaschenpost in den Fluss setzen. Im Atlantik könnte sie auf die Flaschenpost aus Kanada treffen. Aber wie groß wären die Chancen, dass das passiert? Und wie groß sind die Chancen, dass sich meine Schwester in einen Mann aus Hamburg in Kanada verliebt? Ich traf Erik in Edmonton wieder. Er ging den schneebedeckten Bürgersteig im Viertel Strathcona entlang, wo auch ich unterwegs war. Die Luft ist eisig, mein Atem scheint zu gefrieren. Aus den Rocky Mountains ist Schnee herangezogen. Die Kälte scheint die Stadt in ihrem Würgegriff zu halten. Wenn Menschen hier unterwegs sind, dann gehen sie schnell von ihrem Wagen oder dem Bus in ein Geschäft, ein Café, ein Restaurant oder gleich in ihre warme Wohnung. In Kanada sind die Winter kalt und im Bundesstaat Alberta erst recht. Erik hat mir erzählt, dass er das Gefühl hatte, in einer anderen Welt zu sein, als er das erste Mal hier gewesen ist. Strathcona wirkte auf ihn als lockeres, lustiges Viertel, dicht bei der Universität von Alberta in Edmonton. Überall herrschte Leben auf den Straßen und auch seine Stimmung war ungetrübt. Er zog von einer Kneipe mit Live-Musik in die nächste, unterhielt sich mit freundlichen Kanadiern, nahm Drinks zu sich. Eine halbe Welt weit weg erscheint ihm das heute. Eben hat ihn Frank, ein Freund aus Deutschland, angerufen. Ob er die Reise noch einmal antreten würde, wenn er wüsste, wie sie ausgeht, hat er gefragt. Ich hatte Erik diese Frage auch schon gestellt.
Die Frage aller Fragen,
antwortet Erik und hält sein Handy auf der eisigen Straße etwas fester in der Hand.
Wie kannst du mir jetzt die Frage aller Fragen stellen?
Weil ich mir Sorgen mache.
Aber es kann nur eine Antwort geben, natürlich würde ich das tun.
Du hast so viel gesehen und erlebt. Aber dann hast du so viel verloren, vor allem hast du keinen Job mehr in Deutschland.
Das ist nicht die Frage, die für mich zählt. Der Job ist nichts im Vergleich zu dem hier. Ich sehe, was ich gewonnen habe. Ich habe zwei Menschen kennengelernt, die mir wirklich etwas bedeuten. So weit weg von zu Hause. Eine der beiden Menschen ist die Liebe meines Lebens.
Erik muss nun tatsächlich stehen bleiben und tief Luft holen. Er spürt, wie seine Kehle sich zuschnürt. Ein solches Gespräch zu führen, dazu noch an einer tief verschneiten Straßenecke in Edmonton, darauf ist er nicht vorbereitet. Aber das ist auch egal.
Ich kann keine Bilanz der Reise ziehen. Es ist so gekommen, wie es kommen musste. Was steht es mir zu, etwas von dem, was passiert ist, nun gut oder schlecht zu finden? Eines weiß ich genau. Es hätte überhaupt keine andere Möglichkeit gegeben.
Dann ist wohl alles, was passiert ist, so passiert, weil es so sein sollte.
Vielleicht ist das so. Ich bin aber gleich da. Du, ich rufe dich wieder an.
Dann legt Erik das Telefon auf. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, weiter über die vergangenen Monate zu rätseln, sagt er. Er müsse sich zusammenreißen. Zumindest müsse er doch Stärke zeigen. Wenn nicht er, wer soll es dann tun? Wir alle versuchen das, das liegt nicht nur auf deinen Schultern, sage ich zu ihm. Wir alle wollen meiner Schwester helfen. Erik steckt seine kalten Hände in die Taschen der dicken Jacke. Ich gehe mit ihm ein Stück die 82. Avenue hinunter. An der Ecke zur 112. Straße verabschieden wir uns mit einem kräftigen Händedruck. Alles Gute, wünsche ich ihm. Und grüße mir Amelia. Ich möchte heute Abend bei ihr vorbeisehen. Vielleicht treffen wir uns dann noch.
Ich wünsche dir auch alles Gute. Vielleicht bis nachher,
sagt Erik und biegt in die Straße ein. Ein Coffeeshop, ein Starbucks und den Weg. Früher hätte er gern angehalten und sich einen Americano bestellt. Ach, was soll es, sagt sich Erik und geht hinein. Der Laden riecht angenehm nach Kaffee und Gewürzen. Das hat etwas Tröstliches an sich. Genau wie die Weihnachtsdekoration, die hier überall noch hängt. Er stellt sich am Bartresen an. Dort bestellt er einen Americano und einen Milchkaffee mit Zimt auf dem Milchschaum. Wollen Sie den mitnehmen? Fragt ihn die Bedienung.
Ja, ich nehme die beiden mit.
Soll ich die beiden Kaffee in dickere Becher füllen? Dann bleiben sie da draußen etwas länger warm.
Das wäre wirklich nett.
Er bezahlt und nimmt die beiden Becher vom Tresen. Hoffentlich bleiben die wirklich eine Weile warm, denkt er. Dann setzt er seinen Fußmarsch fort. Er geht die 112. Straße hinauf und biegt links ab. Vor ihm liegen die Bauten des Krankenhauses der Universität von Alberta. Es ist eines der größten Hospitäler im Westen Kanadas, was auch etwas Tröstliches hat. Hierher ist Erik seit 2 Wochen jeden Tag unterwegs. Hierher bringt er den Milchkaffee in dem Pappbecher mit dem Zimt auf dem Milchschaum. Inzwischen findet er hinter dem Eingang den Weg ganz automatisch. Es ist erstaunlich, wie man sich daran gewöhnen kann, an die Routine hier jeden Tag durchzugehen, denkt er. Jeden Tag und auch in der Nacht, denn manchmal ist er hier spät abends unterwegs. Er hat keine Wahl. Es ist leider so, nicht in einem der hübschen Häuser in Strathcona mit ihren Backsteinfassaden, nicht in einem der schönen Einfamilienhäuser in den Vororten der Stadt, auch nicht in den nahen Rocky Mountains oder dahinter am Pazifik, in einem der schönen Orte an der Westküste verbringt er Weihnachten mit der Liebe seines Lebens. So hatte er es sich vielleicht ausgemalt, während der langen Reisen durch Nordamerika, die er allein unternommen hatte. Doch die Wirklichkeit ist eben anders. Erik besucht sie hier im University of Alberta Hospital kurz nach Weihnachten. Kapitel 2. Der California Zephyr. Chicago im August, ein Jahr zuvor. Wir beginnen unsere Geschichte im Sommer, vor 1,5 Jahren. Ich will sie so erzählen, wie Erik sie mir berichtet hatte, als wir beide zusammensaßen, also in der Gegenwart. Im August letzten Jahres war Erik mit seinem Freund Frank nach Chicago gekommen. Dort ist seine erste Begegnung mit den Zügen in den USA eher unfreiwillig.
Wir kommen hier nicht weg,
sagt er in einem kleinen, engen Hotelzimmer. Die altersschwache Klimaanlage rattert laut, vor ihnen liegen Notizblöcke auf dem Bett. Erik und Frank schreiben die Preise der Verbindungen heraus, säuberlich untereinander. Denn sie planen weiterzureisen. Der Besuch der Windy City stand auf ihren Reiseplänen oben an, und Chicago hat die beiden beeindruckt. Die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten faszinierte ihn fast so wie New York, das er und Frank schon kannten. Von der Michigan Avenue über den Millennium Park am Ufer des Sees und dem Cloud Gate sind Eric und Frank zu Fuß und mit der U-Bahn der Loop durch die Stadt gefahren. Die Reise war von Spontanität gezeichnet.
Eigentlich hatten wir gar keine richtige Planung und wir hatten auch keinen Plan,
gibt Eric zu. Ein auf Flüge spezialisiertes Reisebüro in Hamburg hatte ihnen den Gabelflug nach Nordamerika besorgt, den Hinweg nach Chicago, den Rückweg von San Francisco. Zunächst ging der Plan auf. Reisen in den Vereinigten Staaten, das hat Eric schon herausgefunden, sind komfortabel und einfach durchzuführen, besonders wenn man mit dem Auto unterwegs ist, von Motel zu Motel. Eric wäre nie auf die Idee gekommen, in einen Greyhound-Bus zu steigen. Von Eisenbahnen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wusste er nur, dass es sie noch gab, aber er hatte keine Ahnung, wo und wie sie fuhren. Natürlich könnten beide kurzfristig reisen. Doch dafür müssten sie einen saftigen Preis zahlen. Als sie in ihrem Zimmer mit den Notizblöcken und dem iPad nicht mehr weiterkommen, gehen sie die Treppe in die Lobby des einfachen Hotels hinunter. »Was kann ich für euch tun?«, fragt die Rezeptionistin, eine resolute Dame. »Wir wollen von Chicago an die Westküste. Aber wir schaffen es nicht. Denn wir bekommen das nicht gebucht«, sagt Frank. »Was ist so schwer daran, einen Flug zu buchen?«, fragt sie lachend. »Das sollten zwei Jungs aus Europa doch hinbekommen. Das Problem ist der Preis. Wir finden nichts unter 1000 Dollar pro Person, egal wo wir es versuchen.« »Aha, hier hakt es also. Dann lasst es mich einmal auf die altmodische Art probieren«, sagt die Rezeptionistin. Nachdem sie die Reisedaten notiert hat, greift sie zum Telefonhörer und ruft eine Freundin in einem Reisebüro an. Sie nickt am Hörer, lächelt Eric und Frank an, spricht rasch und schüttelt dann den Kopf. »Sorry, Jungs, aber ihr habt schon richtig geschaut. Wenn ihr fliegen wollt, gibt es nichts unter 1000 Dollar pro Person von ORD nach SFO.« Gekonnt spricht sie die Flughafenkürzel aus, die von Chicago O'Hare und San Francisco. Dass es so teuer werden würde, war Eric nicht bewusst. Die beiden probieren es als nächstes mit einem kühnen Plan. Warum nicht ein Auto kaufen, um damit quer durchs Land zu starten, um es dann wieder zu verkaufen? Ein Fahrzeug zu mieten kommt nicht in Frage, das wäre astronomisch teuer. Leider ließ sich ein passendes Fahrzeug gar nicht finden. In der Southside von Chicago stehen Frank und Eric vor einem alten Honda mit ausgeblichenem Lack, verschiedenfarbigen Kotflügeln und einem Motor, der nur mühselig anspringt. Während der junge Verkäufer seinen Wagen anpreist, unterhalten sich Frank und Eric leise. »Mit dem kommen wir ja nicht einmal in die Stadt zurück«, sagt Frank, der von Autos mehr versteht. Eric hätte das äußere Erscheinungsbild des Wagens schon abgeschreckt. Auch weitere Besichtigungen bringen nichts. »Na Jungs, seid ihr immer noch hier?«, fragt die Rezeptionistin am nächsten Tag. »Wir haben keinen Wagen gefunden«, antwortet Frank. »Ich kann euch sagen, was Cindy sagt, was sie machen würde, wenn sie in eurer Situation wäre. Cindy ist die Besitzerin des Reisebüros. Sie würde den Zug nehmen.« »Wirklich? Und ist das teuer?« »Nein, wenn ihr Coach fahrt, ist es gar nicht teuer.« »Es ist gar nicht so übel, sagt Cindy zumindest«, meint die Frau. Sie rät ihnen, zur Union-Station zu gehen und nachzufragen. Frank und Eric machen sich auf den Weg. An einem Amtrak-Schalter finden sie eine Angestellte, die an ihre Rezeptionistin erinnert. Sie wirkt freundlich, aber resolut. Die Amtrak-Schalter-Bedienstete ist routiniert. Sie versteht den Plan und hackt eine Weile auf ihrer Tastatur herum. Dann hält sich ihr Gesicht auf. Sie hat zwei Plätze in einem und dann in einem anderen Zug gefunden. »In den Rockies ist es immer voller als davor«, sagt sie seufzend. »Ihr müsst dort Pause machen.« Eric schaut sie fragend an. Sie erklärt, »der Zug fährt einmal am Tag nach Westen und ab Denver habe ich keine Sitzplätze frei. Ihr könnt natürlich auch einen Tag später fahren. Und Moment, hinter Reno wird es auch eng. Aber da könntet ihr den Bus nehmen.« »Nicht den Bus, alles nur das nicht«, sagt Frank.
»Du hast recht, nicht den Bus«,
entgegnet Eric.
»Können wir noch einen längeren Stopover in Reno machen?«,
erkundigt sich Eric. »Moment. Ja, ihr könnt da 2 oder 3 Tage bleiben. Nun wird es Frank zu viel. Was sollen wir 3 Tage in Nevada? Ich will nach San Francisco an die Küste und Party machen. Dieses Partymachen war eines von Franks Lebensmottos. Am Anfang der Reise fand Erik das noch lustig. Aber mit der Zeit stellte er fest, dass ein großer Teil seiner Unternehmungen nur aus Partymachen, aus Alkohol und Frauen kennenlernen bestehen sollten. Aber hier und jetzt münzt er das in eine Idee um.
Ich sage dir etwas, in Reno kann man fantastisch Party machen. Von dort ist es nicht weit zum Lake Tahoe. Da soll man die tollsten Frauen kennenlernen können.
Seid ihr schon weitergekommen? Möchte die Schalterbedienstete wissen. Erik zwinkert ihr zu und es klappt tatsächlich.
In Reno kann man doch ganz fantastisch Party machen, nicht wahr?
Oh ja, antwortet sie. Da fahren alle Leute hin, die Party machen wollen. Die Züge sind voll mit fröhlichen Menschen, die feiern wollen. Sie hat eine gewisse Ironie in der Stimme, die Frank aber entgeht. Glücklicherweise, sonst würden sie doch im Überlandbus sitzen. Für die beiden soll es also der California C4 werden. Der Preis ist gut, denkt Erik, jedenfalls im Vergleich zum Flugzeug. Komplett mit Gepäck und Tickets finden sich Frank und Erik am nächsten Vormittag in der Union-Station ein. Von außen sieht man diesem Bahnhof gar nicht an, was in ihm steckt, findet Erik. Gleise sieht er nämlich nirgends. Die sind längst überbaut. Schon in den 1920er Jahren hatten Immobilienspekulanten die Luft über den Gleisen erworben, wie es hieß, und dort Bürogebäude errichtet. Das führt heute allerdings dazu, dass die Bahnsteige in einer dunklen Höhle liegen, stellt Erik fest, die zudem nicht gut beleuchtet ist. Deshalb macht die Union-Station keinen sehr freundlichen Eindruck auf ihn, wenn man auf die Bahnsteige hinaustritt. Doch durch die unübersichtlichen Gänge finden sie schließlich den Zug. Hier wartet eine Überraschung. Vor dem Eingang steht ein Schaffner, herrscht im Kommandoton die Reisenden an und bugsiert sie hinein. Frank ist an der Reihe und der Konduktor raunzt ihn an, ab nach oben. Alles an diesem Schaffner strahlt Autorität aus. Als Erik zögert, faucht er, Beeilung los. Sein Ton duldet keinen Widerspruch. Der Mann scheint eine Autoritätsperson durch und durch zu sein, der keine Spielchen duldet. Als sich Erik über die rüde Begrüßung sorgt und im Oberdeck des Wagens nach dem Platz sucht, erlebt er glücklicherweise das Gegenteil vom Schaffner unten. Ein weiterer Konduktor stellt sich mit dem Namen Henry vor und heißt die beiden willkommen. Erik verwirrt das. Henry scheint das Ziel zu haben, dass man sich wohlfühlt an Bord. Sein Kompagnon vor dem Zug scheint es darauf anzukommen, die Reisenden zu bändigen. Die Sitze dagegen gefallen ihnen, so bequem haben sie in Europa noch in keinem Zug gesessen. Um 14 Uhr, also 2 Uhr nachmittags, schallt es all aboard auf dem Bahnsteig. Dann werden die Türen geschlossen und der Zug fährt pünktlich los. Auf Schienen nach Westen. Erik stellt die Lehne seines Sitzes zurück, streckt die Beine auf den Fußstützen aus und sieht, wie der Superliner genannte Wagen aus dem Bahnhof rumpelt. Westlich von Chicago sind diese doppelstöckigen Superliner in fast allen Fernzügen anzutreffen. Nach einigen Minuten beschwert sich Frank über das Bummeltempo, mit dem der Zug über die Gleise fährt.
Geht wohl nicht besser bei den Gleisen,
meint Erik.
Aber er hat ja einen Fahrplan, und so muss er ja zu der Zeit, die er soll, in Denver ankommen.
Ihr seid ja optimistisch, sagt ein jüngerer Mitreisender, der sich aus dem gegenüberliegenden Sitz über den Gang herüberlehnt. Er spricht Deutsch, wenn auch mit Akzent. Frank freut sich, dass der Mann ihn auf Deutsch anspricht. Sind wir optimistisch? Wieso? Eigentlich sind die Züge nie pünktlich. Gerade, wenn man eine so weite Entfernung fährt. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Denver. Da habt ihr aber Glück, wenn wir mit einigen Stunden Verspätung davonkommen. Einige Stunden Verspätung erscheinen Erik viel, aber er findet das nicht übermäßig beunruhigend. Wie auf Kommando beschleunigt der Zug dann. Die Häuser hinter der Scheibe ziehen schneller vorüber. Es ist viel Grün zu sehen und Straßen wechseln sich mit Gärten und Bahnübergängen ab. In Naperville, Illinois, hält der California Zephyr nach einer guten halben Stunde schon wieder an, dann eine Stunde später in Princeton. Nachdem die Fabrikanlagen und Industriegebiete von Chicago vorbeigezogen sind und auch die Vororte dünner besiedelt zu sein scheinen, hat der Zug das flache Land von Illinois erreicht. Draußen vor dem Fenster wechseln Felder mit Wiesen und kleinen Baumgruppen ab. Erst sieht das noch interessant aus, findet Frank. Der wolkige Himmel, der schnurgerade Horizont, davor wie auf einer Kulisse liegen die Felder. doch es wiederholt sich mit den Stunden. Wieder eine Farm, ein Dorf, ein Bahnübergang. Der California Zephyr lässt alles links liegen, was an seiner Seite vorbeizieht. Spannender wird es, wenn der Zug abbremst, um ein Städtchen zu passieren. Dann sieht Erik wieder Häuser, Supermärkte, Restaurants mit großen Werbetafeln, Autos vor Ampeln. Das kleinstädtische Leben in Illinois eben.
Ich wäre ja in Versuchung auszusteigen, einige Blöcke durch die Kleinstadt zu wandern und zu sehen, was die Menschen hier so machen. Wo gehen sie einkaufen? Wo arbeiten Sie außer in der Landwirtschaft? Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?
Der Zug kommt ihm nun vor wie eine Kapsel, die durch den Raum geschossen wird. Es fühlt sich anders an als in einem Flugzeug, denn dort ist man nun wirklich von allem Irdischen entrückt, den Erdboden viele tausend Meter unter sich sieht oder nur in ein Wolkenmeer schaut. Nein, in diesem Zug bekommt man wenigstens noch ein Gefühl für die Landschaften und Orte, an denen man vorbeifährt, denkt Erik. Gleichzeitig ist man von ihnen ausgeschlossen. Es liegt aber auch an ganz praktischen Gegebenheiten. Er und Frank haben Tickets für den California Zephyr nach Denver. Würden sie in der nächsten Kleinstadt aussteigen, wären die Tickets verfallen. Was noch schlimmer wäre, der folgende Zug würde erst in 24 Stunden wieder fahren. Ließen sich Frank und er jetzt also auf eine der Kleinstädte ein, so wären sie ihr gewissermaßen ausgeliefert. Was wäre, wenn das nächste Motel dann 10 Meilen vom Bahnhof entfernt sein sollte? Gleichzeitig hat der Zug andere Vorzüge zu bieten. Erik stellt fest, dass er ja überhaupt nichts tun muss. Er kann sich auf seinem Sitz ausstrecken, über sein Smartphone Musik hören, nach draußen blicken und vor sich hin sinnieren. Er kann ein Buch in die Hand nehmen und lesen oder sich eben mit den anderen Fahrgästen unterhalten. Als wolle er beweisen, dass es da draußen eine Wirklichkeit gibt, wird der Zephyr um kurz nach 17 Uhr langsamer. Einige Reisende stehen auf, wohl weil sie wissen, was kommt, die lange Brücke über den Mississippi, ein Höhepunkt. Tatsächlich, denkt Erik, der Klang der Räder verändert sich, man spürt den Stahl, auf dem er fährt. Da ist er auch schon, in voller Breite, der Old Man River, der Mississippi, der die Vereinigten Staaten in zwei Hälften teilt, das etwas ältere, entwickeltere Amerika im Osten und das Pionierland, das westliche Amerika. Der Zug passiert die Brücke, die über 650 Meter lang ist. Die Stahlstreben fliegen hinter dem Fenster vorbei, das Wasser ist braunblau, wenn es einen solchen Farbton überhaupt gibt, denkt Erik. Doch es ist blau wie ein Fluss, mit einem Schuss braun, wie es der Mississippi hinzufügt. Die Burlington Rail Bridge trägt die Verbindung von Chicago nach Denver über den Fluss. Hinter der Brücke wird der Zephyr langsamer und rollt in einer großen Kurve in den Bahnhof von Burlington ein. Das Gebäude aus hellem Sandstein mit einem runden Warteraum hinter der Glasfassade findet Erik attraktiv. Wieder eine solche Kleinstadt, knapp 24.000 Einwohner soll sie haben, die aus dem Zugfenster spannend aussieht. Es scheint auch ein ansehnliches kleines Downtown nördlich des Bahnhofs zu geben.
Ich bin kurz davor, dieses Abgekapseltsein zu beenden und auszusteigen,
sagt er, doch Frank kann ihn abhalten. Wir haben doch noch die Nacht im Zug und morgen den Tag in Denver. Wir wissen doch gar nicht, ob in dem Zug morgen überhaupt Plätze frei sind. Das stimmt natürlich, denkt Erik und seufzt.
Wer mit dem Zug reist, sollte möglichst nicht spontan sein.
Nach Burlington dreht der California Zephyr wieder auf, wie Frank und Erik merken. Die nächsten 480 Kilometer absolviert er in gut 5 Stunden und durchquert dabei einen ganzen Bundesstaat, nämlich Iowa. Um kurz vor 23 Uhr kommt der Zephyr in seiner ersten großen Stadt nach Chicago an, in Omaha, Nebraska. Beide wissen nichts über diesen Ort, der 500.000 Einwohner haben soll. Immerhin wird der Zug hier eine Pause machen, sodass die beiden einen Spaziergang über den Bahnsteig unternehmen können. Erik spürt, wie gut es tut, die Beine zu vertreten. Omaha hat einen merkwürdigen Bahnhof, der schon darauf hindeuten könnte, denkt er, dass etwas nicht stimmt. Da gibt es gleich 3 Bahnhofsgebäude. Das erste ist ein riesiges, monumentales Bauwerk aus den 1930er Jahren, das aber auf der anderen Seite der Schienenstränge liegt, abgeschnitten von den Gleisen. Die Bahnsteige sehen heruntergekommen aus, es scheint nicht mehr in Betrieb zu sein. Heute befindet sich in dem Art Deco-Gebäude das Durham Museum. Es ist nach dem Ehepaar benannt, das es schaffte, den Bau zu renovieren, der nach dem Niedergang des Personenverkehrs vom Abriss bedroht war. Das zweite scheint nicht ganz so monumental zu sein, etwas klassischer. Frank und Erik stehen direkt davor. Ein Zaun trennt das Gebäude vom Bahnsteig, der taghell erleuchtet ist. Auch dieses Gebäude ist nicht in Betrieb. Nach vielen Jahren Leerstand ist es zum Hauptsitz einer Fernsehstation geworden. Das eigentliche Bahnhofsgebäude ist ein Betonquader aus den 1980er Jahren, das direkt vor dem Zug steht. Es ist einstöckig und von einer beeindruckenden Hässlichkeit, wie Erik findet. Die Betonwände werden von einem dunkelbraunen Flachdach umschlossen. Erik fragt den Schaffner, den freundlicheren der beiden. Das ist ein Standard-Amtrak-Bahnhof, erklärt er. Der habe die beiden anderen Bahnhöfe ersetzt, die schon Anfang der 1970er Jahre geschlossen wurden. Immerhin fahre der Zug nach Downtown Omaha, sagt er, in vielen Orten komme die Eisenbahn gar nicht mehr ins Zentrum. Mit solchen Betonquadern wollte Amtrak in den 1970er und 1980er Jahren die Bahnhöfe neu gestalten. Sie sollten der Eisenbahn ein modernes Image geben und gleichzeitig Kosten sparen, um nicht die großen Bahnhofsgebäude unterhalten zu müssen. In manchen Städten sollten diese schlicht weggesprengt werden. Ein großer Bahnhof heißt in einer US-Großstadt noch lange nicht, dass auch ein Zug dort hält, stellt Frank fest. Da könnte man hereinfallen, stimmt Erik zu.
Die Bedeutung des Passagierverkehrs scheint so gering zu sein, dass nicht einmal eine Stadtverwaltung für den Unterhalt ihres Bahnhofs aufkommen wollte.
Man kann als Reisender also schon froh sein, wenn sich der Betonquaderbahnhof halbwegs im Zentrum befindet. Frank und Erik sind nicht unglücklich, als der Ruf All aboard ertönt und sie steigen eilig ein, bevor der große Zug die Fahrt in Richtung Westen fortsetzt.
Das ist ja auch eine Seite des Zugfahrens,
sagt Erik.
Man ist zwar abgekapselt von der Wirklichkeit, aber das kann ja auch ganz positiv sein. Schau dir die dunklen Bürogebäude der Innenstadt von Omaha an und die Industriegebiete. Da können wir froh sein, hier in unserem gemütlichen Coachwagen zu sitzen.
Wieder freut sich Erik, wie weit sich die Sitze nach hinten verstellen lassen und es Decken und Kissen beim Schaffner gibt. Die Beleuchtung ist angenehm, die Luft zischt durch unsichtbare Düsen in den Waggon. Dieses Rumpeln und das sanfte Zischen, das sollte für ihn zur Melodie einer Nacht im Zug werden, der durch die Weiten Nordamerikas rollt. Frank und Erik kennen sich schon seit Ewigkeiten, seit dem Studium, um genau zu sein. Beide haben Ökonomie studiert. Frank ging nach seinem Examen in ein Luftfahrtunternehmen, wo er im Vertrieb arbeitete, er hatte einen Marketing-Schwerpunkt. Der Umgang mit Kunden gehört für ihn zum Alltag, mit speziellen Großkunden, wie sie in der Luftfahrtbranche zu finden sind. Erik war Journalist geworden, bei einem renommierten Magazin am Hamburger Hafenrand. Es ist eine Reisezeitschrift, die nicht nur durch ihre aufwendigen Reportagen glänzt, sondern auch durch die Bebilderung. Obwohl man eher glänzte sagen müsste, denn die großen Zeiten waren vorbei. Erik nutzte die Chance, die sich nach seinem Studium und der Arbeit bei einer Tageszeitung auftat. Er konnte bei einem Magazin anfangen. Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Statt des trockenen Studiums hatte er mit Menschen und Geschichten zu tun. Die waren nicht so oberflächlich wie im Tageszeitungsgeschäft, sondern tiefergehend, vielschichtig und auch kritisch. Am liebsten hat er selbst Reportagen geschrieben. Erik liebte es, Themen zu überlegen, zu recherchieren und zu schreiben. Er komponierte seine Texte regelrecht. Dazu feilte und polierte er an ihnen herum, bis sie wirklich gut waren. Zumindest sagten ihm das seine Freunde wie auch seine Kollegen. Aber Eriks Arbeit sollte nicht nur textlich stimmen, sondern auch inhaltlich. Deshalb widmete er sich am liebsten kritischen Themen. Die reichten vom Arbeitsleben asiatischer Seeleute auf den Fährschiffen in der Ostsee bis zu der Entwicklung des Tourismus auf Grönland und den Folgen für die Inui. Immer wenn es Reisethemen mit kritischen Ansätzen zu untermauern gab, hob Erik die Hand auf den Redaktionskonferenzen des Magazins. Die ersten Jahre waren eine glückliche Zeit. Er konnte seine Brötchen bezahlen und auch etwas beiseite legen und in einer Altbauwohnung leben, ebenfalls am Hafenrand im Hamburger Portugiesenviertel. Nach einigen Jahren hatte er sich mit einer Kollegin angefreundet. Andrea und Erik verstanden sich gut und hatten einen ähnlichen Geschmack, was die Themenauswahl und die Schreibe anging. Sie waren zusammen auf eine Reportage nach Budapest gefahren, und da hatte es zwischen ihnen gefunkt. Sie verbrachten rauschende Nächte in ihren Hotelzimmern an der Donau. Später in Hamburg waren sie dann ein Paar geworden. Doch wer so eng in einer Redaktion zusammenarbeitet wie die beiden und das bei dem Druck, der in ihrem Job herrschte, für den sollte es auch privat schwierig werden. Obwohl sie sich gut verstanden, sollten sie nicht zusammenleben. Erik merkte, dass Andrea es ablehnte, mit bei ihm einzuziehen. Er hatte es ihr oft angeboten, zumal seine Wohnung auch nicht weit von ihrer Arbeit lag. Aber das war ihr wohl alles zu dicht geworden. Eines Tages schließlich, sie waren gut 1,5 Jahre zusammen gewesen, haben sie sich getrennt. Sie hatte die Trennung sehr sachlich und fast schon kühl in Angriff genommen. Erik machte das zu schaffen. Wenn es um Liebe und Beziehungen ging, nahm er alles sehr schwer. Für ihn war es nie um Affären gegangen, wie sie in ihrer Redaktion gar nicht mal so selten vorkamen. Für ihn ging es um die große Liebe. Er ist in dieser Hinsicht ein sehr ernsthafter Typ. Andrea war dagegen ganz praktisch veranlagt. Von ihr stammte auch die Initiative, Schluss zu machen. Sie hatte kein Problem damit, Erik als eine Affäre ihrer Vergangenheit abzutun. Er dagegen schon. Auch beruflich versuchten sie, ihren Kontakt herunterzufahren. Erik fand das schade, aber er konnte es nicht ändern. Vielleicht war es auch besser so. Denn die Zeiten wurden nicht besser für die Reisezeitschrift, bei der sie beide arbeiteten. Er war Ende 30 und manchmal hatte er sich schon gefragt, ob er sich nicht den falschen Beruf ausgesucht hatte. »Sag mal, wie geht es denn jetzt deinem Magazin?«, fragt Frank ihn, als sie sich in ihren Sitzen zurücklehnen.
»Du weißt ja, die Zeiten in der Branche sind rau. Die Auflagen sinken rapide. Ich weiß einfach nicht, warum. Die Menschen wollen keine gedruckten Reisezeitschriften mehr kaufen. Natürlich, unsere Qualität war vor einigen Jahren noch höher. Da hatten wir aber auch einen größeren Etat.«
»Und ihr könnt online nicht dagegen halten?«
»Schon, die Online-Angebote unseres Verlages legen zu. Da wird eine Menge Geld hineingesteckt, auch in die Foren, in denen die Nutzer über Gott und die Welt diskutieren können. Aber auch wenn die Artikel mittlerweile nicht mehr umsonst sind, reicht es nicht aus. Mit dem wenigen Geld, das diese Online-Abos bringen, kann das Magazin kaum finanziert werden.«
Obwohl in dem Verlag langsam der Personalabbau begann, stieg Erik auf der Karriereleiter noch nach oben, angetrieben von dem Ehrgeiz, es zu schaffen. Was er damals nicht merkte, war nicht nur, wie sehr es Andrea wurmte, dass er in eine leitende Position aufrückte. Gleichzeitig entfernte er sich immer stärker von dem Job als Reporter, mit dem er begonnen hatte. Es dauerte nicht lange, da recherchierte er nicht mehr selbst, verfasste keine eigenen Magazinartikel, sondern redigierte die Texte von anderen Autoren, meist von freien Mitarbeitern. Erik plante lange Strecken von Magazinseiten. Dafür hatte er kaum noch Außentermine, sondern hielt sich eigentlich nur in der Redaktion des Magazins in ihrem modernen Hamburger Bürogebäude auf. Er merkte nicht, wie wenig ihm der Job Spaß machte. Gleichzeitig verdichtete sich die Arbeit zunehmend. Das alles konnte ihm noch wenig anhaben, dachte er. Aber ihr habt doch einen neuen Verlagsleiter. Wer wird das doch richten, oder?
Dem traue ich überhaupt nichts zu. Er hat eine große Klappe und dahinter steckt eine erstaunliche Leere. Der könnte vielleicht ein kleines Stadtmagazin managen.
Was Erik nicht sagte, so wie sich die Auflage entwickelte, waren sie mit ihrer Zeitschrift gar nicht so weit von einem Stadtmagazin entfernt. Die Gesellschafter hatten den Verlagsleiter mit dem Auftrag ausgestattet, auch die Redaktion profitabler zu machen. Es war sehr ungemütlich geworden. Der Chefredakteur, ein Journalist mit Leib und Seele, konnte ihm nicht viel entgegensetzen. Mit normalem Einsatz und normalen Arbeitszeiten sei hier für die Mitarbeiter nicht mehr viel zu holen, hatte der Verlagsleiter allen klargemacht. Wer auf Dauer seinen Job behalten wollte, der musste härter arbeiten und länger bleiben.
»Ich merke aber auch, wie sehr diese Arbeit mich von dem Job weggebracht hat, den ich einst geliebt habe«,
sagt Erik. »Wie nennt ihr diesen Verlagsdings da doch gleich?«
»Er ist einfach das Krümelmonster.«
»Wieso das?«
»Er gibt sich nicht mit Kleinigkeiten ab. Er beseitigt alles, was sich ihm in den Weg stellt, und wendet eine erhebliche Energie dafür auf. Die Mitarbeiter, die es versuchen, frisst er wie Kekse auf. Er würde alles tun, um noch an weitere Kekse zu kommen.«
Schnell waren die Arbeitstage auf 10 bis 11 Stunden täglich angewachsen. Erik ging morgens zu dem Magazin und kam abends erschöpft wieder heraus.
Du glaubst gar nicht, wie sehr ich diesen Urlaub nötig habe, sagt er. Und weißt du was? Ich denke, du hast mehr Spaß an deinem Vertriebsjob.
Nein, das kann nicht sein. Mein Job ist Murks.
Aber du kommst wenigstens unter Leute. Ich sitze den ganzen Tag in einem neonbeleuchteten Büro und kann lange Artikel redigieren und Nachrichten sortieren. Das ist nicht toll.
Da könnte etwas dran sein, wenn ich dich so höre. Vor 10 Jahren warst du ein kreativer Mensch und heute bist du ein Verwalter, der einen großen Computerbildschirm hat, auf den er den ganzen Tag schaut. Vielleicht solltest du mal dringend den Job wechseln.
Die Branche wechsle ich gleich mit. Das kann keine Zukunft haben, was ich da mache.
Vielleicht sollten wir beide den Job, die Branche und das Land wechseln, meint Frank. Am besten, wir wechseln gleich den Kontinent. Wie sehr er damit Recht behalten sollte, konnte Erik nicht ahnen. Ebenso wenig, dass es für ihn erst noch weiter bergab gehen sollte. Die anderen Passagiere schweigen oder sind eingeschlafen. In einigen Reihen sieht man ein Leselicht. Eigentlich kann Erik in solchen Sitzen nicht schlafen, aber hier scheint das anders zu sein. Viele Menschen in den Sitzreihen vor ihm sind in Decken eingewickelt. Das sieht gemütlich aus. Zumindest ist es etwas würdevoller als bei vielen Nachtflügen, bei denen die Passagiere in engen Reihen zusammengestaucht werden. Hier gibt es wenigstens Fußstützen und den großen Sitzabstand. Der Wagen rumpelt nicht, er wiegt eher sanft hin und her. Draußen sieht Erik in der Weite des mittleren Westens nicht mehr viel hinter dem Zugfenster. Doch da huschte gerade ein Signal vorbei, das in der Dunkelheit leuchtet. Dann sind da nur noch das Rumpeln und ein leichtes Zischen und das gedimmte Licht. Erik kann sogar einschlafen, wie der große Zug durch die Nacht rauscht und träumt von gedimmtem Licht und sanftem Zischen.